Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mit Robert Rutter, herzlich willkommen.
Hallo, freut mich sehr, hier zu sein.
Ihre Lebensgeschichte liest sich wie ein Thriller. Sie haben mit 13 Jahren in Unna in Ihrer Heimatstadt das erste Aktiendepot eröffnet, haben dann früher die Schule verlassen, sind nach China gegangen, haben dort Millionen gemacht und hatten ein Leben im Jetset. Und eine Anklage hat sie dann zu Fall gebracht und sie saßen fast acht Jahre lang im chinesischen Gefängnis. Wundern Sie sich manchmal selbst, dass Sie noch am Leben sind?
Ja, es ist nicht einfach so nachzuvollziehen, wenn man sich wirklich zurückversetzt in die Zeit, wie es im Gefängnis war. Das war die Hölle und dass man dort rausgekommen ist und man war ja abgeschnitten von der ganzen Welt für 7 Jahre und 7 Monate. Dass ich da so in Anführungszeichen wieder rausgekommen bin, ja, ist sehr interessant.
Das ist jetzt ein gutes Jahr her, dass Sie wieder draußen sind. Wie haben Sie diese Zeit erlebt? Was passierte in dieser Zeit?
Also erstmal muss man sich wieder eingewöhnen in die Gesellschaft. Es ist nicht so einfach, normale Sachen zu erledigen, wie einkaufen gehen, Klamotten kaufen, weil man diese Überflutung von Angeboten ganz einfach nicht mehr gewöhnt ist. Man lebt die ganze Zeit in der Monotonie. Das Denken wird für einen abgenommen. Man hat eine Sache zum Anziehen, eine Sache zum Essen und das ist es dann. Und jetzt wieder zurückzukommen, war doch sehr hart.
Sie haben das alles zusammengefasst in einem Buch, was Sie beschreiben, was Sie schon im Gefängnis eigentlich in Gedanken geschrieben haben. Und dann haben Sie es nochmal zusammengefasst in Drachenjahre. Und am Ende dieses Buches bedanken Sie sich explizit bei der Feuerwehr auf Wangerooge. Ihre Mutter lebt auf Wangerooge, dort sind Sie erstmal hin. Was war das für eine Geschichte mit der Feuerwehr?
Ja, ich war im Februar, klar, jeder kennt meine Mutter. Und als ich da war, habe ich die Leute auch schnell kennengelernt. Das ist eine kleine Insel. Und dann kam der Eilt auf mich drauf zu, Eilt Arnold, und hat gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ein bisschen was zu tun in der Freiwilligen Feuerwehr. Und ich hatte zwar keine Ahnung davon, aber ich habe gesagt, okay, mache ich einfach mal mit. Und dann kam man gleich wieder in die Kameradschaft herein und hat neuen Anschluss gefunden auf der Insel, neue Freunde und es hat viel Spaß gemacht. Ja.
Das heißt, die Menschen sind Ihnen hier sehr offen begegnet, das ist da rauszuhören. Gab es Fragen nach dem, was Sie dort in China gemacht hatten? Denn es gab ja große Vorwürfe, dass Sie die Menschen um 50 Millionen Euro betrogen haben.
Also die meisten Leute, die ich kennengelernt habe, waren sehr offen, haben mich gefragt, wie es denn im chinesischen Gefängnis war, auch von meinem Leben vorher und wollten natürlich wissen, was passiert ist, weil die Informationen, die es vorher in den Medien gab, die meisten waren nicht korrekt. Es gab einfach keine wirklichen Informationen. Das kam erst alles ans Tageslicht, als ich entlassen worden bin. Und daraufhin habe ich denen natürlich gesagt, also ich habe mir nie etwas zu Schulden kommen lassen in China und die Vorwürfe der chinesischen Regierung sind haltlos, aber wenn man dort einmal ist, ist man ausgeliefert und man muss sich dem System dann ja unterwerfen sozusagen.
Und dennoch sagen Sie aber selbst, ja, es gibt durchaus Gründe, mich auch ins Gefängnis zu stecken. Warum?
Das habe ich gesagt aus der Sichtweise der chinesischen Regierung, weil ich hatte ein Finanzportal aufgemacht, Finance China. Das hatte damals vor 10 Jahren chinesische Aktieninformationen ins Englische übersetzt. Ich habe davon die Lizenzen von der Regierung gekauft und alles war legal. Nur wenn man sich so ein großes Netzwerk, eine Medienlandschaft aufbaut, dann kommt man in die Schusslinie der chinesischen Regierung, weil die das nicht mögen. Denn wer die Nachrichten kontrolliert, der kontrolliert auch irgendwo die Meinung der Menschen. Und da wurde ich einen Monat, bevor ich verhaftet worden bin, wurde ich vorgewarnt von einem Freund, dass die Leute in Peking das Ganze nicht mögen und die gerne meine Firma dicht machen wollten. Nur damals habe ich mich auf der richtigen Seite gesehen, weil ich alles legal gemacht habe.
Die Warnung hatten Sie so gar nicht als Warnung wahrnehmen können.
Genau, also das ist die Naivität als Westler, ja, dass man denkt, in China würde es ein Gesetz geben und das tut es nicht.
Um Ihre Geschichte zu verstehen, wie Sie in China zum Millionär wurden, hilft es, glaube ich, ganz früh in Ihrer Biografie anzufangen. Denn das Aufwachsen in Unna war geprägt im Umgang mit dem Thema Asthma. Warum spielt das Asthma eine besondere Rolle?
Ja, als ich so 4 bis 6 Jahre alt war, hatte ich Asthma-Krupphusten und das hieß, dass meine Lunge sich angeschwollen ist und ich nicht mehr atmen konnte. Das waren immer so Attacken. Und die Ironie an der ganzen Sache ist, wenn man denkt, man erstickt, muss man ruhig bleiben und Entspannung ausüben, damit die Schwellung nicht weiter ansteigt. Da habe ich früh von den Ärzten Atemtechniken erlernt bekommen, die mich wirklich in Stresssituationen entspannen. Das hieß nicht, dass der Asthma dann weg ist, aber man hat auf jeden Fall genug Zeit, um ins Krankenhaus zu kommen und Medikamente zu bekommen. Und so habe ich in jungen Jahren als in wirklich in Extremsituationen gelernt, entspannt zu bleiben.
Das heißt, Sie haben damals Extremsituationen erlebt, die Sie dann auch im Gefängnis in China erlebt haben. An welcher Stelle hat Ihnen das dann geholfen?
ganz speziell am Anfang bei den Verhören der Polizei, als sie mich unter Druck gesetzt haben und gesagt haben, wenn ich jetzt nicht gestehe, erhalte ich die Todesstrafe. Damals gab es auf meinen Verbrechen noch die Todesstrafe. Ich wurde teilweise für 10 bis 12 Stunden einfach um Stein gesetzt und musste dort verharren, bis ich gestehe, aber was ich nicht getan habe. Man ist Beleidigungen ausgesetzt, man wird als deutsches Stück Scheiße bezeichnet, es werden einem falsche Beweise vorgelegt, wo man nicht weiß, ist das wirklich wahr oder nicht. Und man ist wirklich hilflos in dieser Situation. Man weiß nicht mehr, wo es rechts und wo es links. Und dass man da nicht durchdreht, da muss man sehr stark an seiner inneren Energie arbeiten. Und das geht halt nur, indem man durch Atemtechniken das reduziert, diesen Stress.
Wie viele Menschen um Sie herum rechts und links sind durchgedreht?
Viele. Also ich habe sehr viele gesehen. Fast, ich würde sagen, jeder zweite oder jeder dritte ist entweder ganz dick geworden oder die haben massivst abgenommen, an Gewicht verloren. Und man merkt, wenn der Hass in den Menschen Überhand nimmt, dann werden immer die Schuldigen woanders gesucht, nicht bei sich selber. Man fängt wirklich an, im Kopf kaputt zu gehen. Man kann nicht mehr klar denken und lebt in so einer Art Fantasiewelt, wo man jeglichen Bezug zur Realität verliert. Das war immer eine große Abschreckung für mich, weil ich das nicht haben wollte.
Wie sind Sie dann selbst damit umgegangen, um sich genau davor zu schützen?
Einmal, ich habe von Mahatma Gandhi viele Bücher gelesen und Gandhi hat gesagt, bei seiner Zeit der Unterdrückung in Indien, dass, wenn man dieser Hass in einem hochkommt, den muss man in eine Schublade packen und ihn dort erstmal verstauen. Man darf ihn nicht an sein Herz ranlassen. Und eines Tages, muss man wissen, kann man diese negative Energie wieder aus der Schublade rausholen und umdrehen. Und dann hat man die Kraft, um die Welt zu verändern. Und so habe ich der ganze Hass, der in mir hochgegangen ist, immer da absondiert und gewartet. Eines Tages werde ich diese Energie nochmal benötigen.
Das heißt, Sie haben aber innerlich auch dicht gemacht.
Ja. Man musste abschotten, ganz klar trennen, was lasse ich an mein Herz ran und was nicht. Denn jede Art von Emotion ist auch sehr gefährlich im Gefängnis und im Umgang mit Häftlingen. Das kann sofort gegen einen verwendet werden und Schwächen werden ausgenutzt von der Polizei. Dadurch kann man unterdrückt werden, aber auch von Mithäftlingen. Von daher muss man immer eine gewisse Neutralität und Stärke zeigen.
Das war für Sie ein Schutz. Wie war das dann für Ihre Familie? Denn Ihre Mutter hat ja alles versucht, in Deutschland auch an die Öffentlichkeit zu gehen und auch Sie im Grunde rauszuholen, was ihr natürlich nicht möglich war. Aber leiden dann auch nicht Menschen im Umfeld darunter?
Das erste Problem ist erstmal, wir hatten kaum Kontakt. Der Kontakt zur Außenwelt von der chinesischen Polizei systematisch abgeschottet. Also ich habe meine Mutter nur ein paar Mal gesehen und wenn überhaupt, konnte man im Gefängnis nur einmal im Monat für maximal 5 Minuten telefonieren. Und selbst das war schwierig, weil man neben einem waren laute Musiksprecher, dass man nichts verstanden hat. Kommunikation war wirklich aufs Minimalste reduziert. Im Gefängnis habe ich meine Familie gar nicht gesehen für 4,5 Jahre. Und ja, man kriegt nicht mit, was an der Außenwelt passiert. Und das ist bewusst gemacht von den Chinesen.
Wie war das für Ihre Mutter dann, dass Sie dicht gemacht haben?
Ich meine, sie hat es ja nicht wirklich mitbekommen, weil wir konnten ja gar nicht kommunizieren. Das war ja nicht mein Fehler. Das war die Sache der chinesischen Polizei.
Sie stammen aus Unna in Nordrhein-Westfalen und wurden da schon in jungen Jahren so etwas wie ein Aktienwunderkind. Was war das für ein Weg?
Ja, mich haben die Aktien immer fasziniert. Es ging so mit 11, 12 Jahren los. Da habe ich die Telebörse geguckt und ARD Mittagsmagazin hieß das, glaube ich. Und da war ich fasziniert von den Tickern, die da unten langlaufen. Dann habe ich Stück für Stück mich damit weiter befasst und Bücher gelesen. Und dann bin ich mit 13 zur Sparkasse gegangen und wollte mein Konto eröffnen und mein Depot. Mein Vater ist gestorben und da hatte ich ein bisschen Geld geerbt und da dachte ich, machst du das mal selber.
Wie haben die reagiert?
Gar nicht so gut.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Das geht nicht, du bist zu jung. Aber das habe ich nicht akzeptiert. Dann habe ich selbst das Gesetz ein bisschen gelesen und dann habe ich herausgefunden, wenn mir meine Mutter eine Vollmacht gibt, dann darf ich das doch machen auf meinem Namen. Ja, und das hat sie dann gemacht und dann habe ich angefangen mit 13 mein erstes Depot zu eröffnen und dann ging es los.
Und dann haben Sie die Schule geschmissen, haben mit 17 Ihr erstes Unternehmen auch schon gegründet,
genau.
Hatten da Partner aus Amerika, die Sie im Internet entdeckt hatten. Das klingt doch erstmal auch ein bisschen unkoscher, oder?
Ja, die beiden Partner waren aus Deutschland im Prinzip,
okay.
Aber wir haben in Amerika gehandelt.
Ja.
Und ja, ich hatte damals schon meine eigene Webseite und habe mir einen kleinen Namen aufgebaut im Daytrading-Bereich in Deutschland. Und dann kamen zwei Leute auf mich drauf zu und haben gefragt, ob ich nicht einsteigen möchte. Dann haben sie mir damals 50.000 D-Mark in die Hand gedrückt und gesagt, okay, werd Partner bei uns. Und dann habe ich mit 17 Jahren meine erste Aktiengesellschaft in Frankfurt mitgegründet. Da musste natürlich auch Mutter nochmal einspringen, weil ich noch nicht volljährig war. Und ja, 2 Jahre später habe ich dann auch, oder 1,5 Jahre später, die Schule geschmissen. Da war ich gerade in der 13. Klasse. Kurz nach den Sommerferien habe ich den Abmeldeschein eingereicht, weil das nicht mehr gepasst.
Sie hatten dann auch eine Briefkastenfirma auf den Cayman Islands. In welchen Grauzonen haben Sie sich befunden?
Das war, das ist ja keine Grauzone in dieser Hinsicht, das ist ja ganz legal. Wir können überall Firmen aufmachen und um Gelder zu verwalten, damals war die beste Möglichkeit, Firmen im Ausland zu haben, aus steuerlichen Gründen.
Was für Geschäftsmodelle waren das?
Also wir haben unser eigenes Geld investiert, unser Firmengeld und an den Börsen gehandelt, also Daytrading gemacht.
Und dann haben Sie sich wann rausgekauft aus dieser Firma?
Es waren ungefähr 3,5 Jahre später, habe ich meine Anteile verkauft für knapp 200.000 Euro und war dann raus aus der Firma und dann bin ich nach China ausgewandert.
Jetzt hatten wir gerade in den Nachrichten auch wieder Meldungen über den DAX, die Entwicklung aufgrund des Coronavirus. Wahrscheinlich juckt doch Ihr Gehen in Sachen Daytrading und Co. wahrscheinlich juckt Sie schon, oder?
Ja, heute Morgen habe ich den DAX gekauft, noch vor Eröffnung, aber auch schon gleich wieder verkauft vor der Sendung hier und habe 200 Punkte Gewinn gemacht. Ja, man hat immer ein Auge drauf, aber es ist nicht mehr so wie früher, dass ich jeden Tag davor sitzen muss. Es ist jetzt deutlich entspannter und man wartet auf diese Paniksituation, wie sie jetzt sind, was ich deutlich übertrieben finde. Und solche Situationen kann man für langfristige Investments gut zum Einstieg nutzen.
Sind Sie ein Zocker? Wie würden Sie sich selbst beschreiben?
Nein, Zocker ist es nicht. Man muss sehr vorsichtig sein. Das ist sehr kalkuliert, was man macht. Wenn man zockt an der Börse, wie die meisten es tun, verliert man langfristig. Also es ist ein sehr kalkuliertes Geschäft und man weiß genau, was für Risiken man eingeht, wie viel man verlieren kann und wann man auch seine Gewinne mitnimmt. Also das ist ein Geschäft und das ist das, was die meisten falsch verstehen.
Und wir haben gerade aus Ihrer Lebensgeschichte gehört, die Anfänge damals in Nordrhein-Westfalen, in Unna, wo Sie als Aktienwunderkind galten. Und Sie haben ganz früh einen Plan gefasst, dass Sie mal einen Ferrari besitzen möchten. Wann haben Sie sich dann diesen Traum erfüllt?
Also mit 15 habe ich mir das in den Kopf gesetzt und habe gesagt, in den nächsten 10 Jahren sollst du den Ferrari kaufen. Dann ist es mit 26 hingehauen. Und gut, den habe ich mir dann nicht in Deutschland gekauft, sondern in China. Und dort war der noch deutlich teurer, knapp 3-mal so teuer wie in Deutschland. Da konnte ich dann mit leben.
Und das erste Mal in China waren Sie 2004. Wenn Sie sich in diese Situation zurücksetzen, was waren so die Gedanken?
Also das erste Mal, als ich in Shanghai ankam in 2004 und sind wir mit dem Transrapid in die Stadt gefahren und dann hat man diese Wolkenkratzer gesehen und diese Aktivität in dieser Stadt, also das Leben war dort, die Stadt hat nie geschlafen. Ich war dann das erste Mal im Jin Mao Tower im 88. Stockwerk, habe dann über die Stadt geguckt und da wusste ich, das ist, hier gehörst du hin in dieses Land, hier passiert gerade was, hier ist die Aufbruchsstimmung, die mich sehr fasziniert hat.
Und was haben Sie dann gemacht, um dort Fuß fassen zu können?
Dann habe ich erstmal, ich war mit einem Kollegen dort, der hat mich mitgenommen, der hat mir gezeigt dort unten, wie es ein bisschen funktioniert. Dann bin ich auch viel rumgereist. Ich habe dann erstmal in Guangzhou, Kanton, gelebt. Und dort habe ich versucht, Geschäfte zu machen, aber das hat erstmal nicht so funktioniert, weil ich dachte, mit der deutschen Denkweise kann man da unten nach China kommen und denen erzählen, wie es funktioniert. Aber genau das funktioniert nicht.
Das wollen die vermutlich gar nicht hören.
Ja, gar nicht hören. Also andere Länder, andere Sitten. Ja. Und ich komme mit meiner deutschen Denkweise dort unten nicht voran. Und da musste ich erstmal viel Lehrgeld zahlen und bin dort dann auch pleite gegangen und habe dann wieder von vorne angefangen in China. Bis ich dann mal die Entscheidung getroffen habe, okay, lerne mal von den Chinesen und guck, wie die denken und dann funktioniert das.
Was haben Sie denn da konkret gelernt? Also die westliche Denke, von der Sie sich verabschieden mussten. Ja. In welche Denke sind Sie dann rein?
Einfach die der Chinesen. Zum Beispiel, wie verhalte ich mich am Essenstisch? Wie zölle ich Respekt den Leuten? Wie respektiert man jemanden, der älter ist, der eine Firma hat? Wie kommuniziere ich mit den Menschen? Kann ich denen direkt ins Gesicht sagen, was sie für Fehler machen? Das geht natürlich nicht. Man muss immer das Gesicht des Gegenüber wahren, sodass man ja ihn nicht beleidigt in der Öffentlichkeit. Da muss man halt lernen, wie kommuniziere ich mit diesen Menschen? Und da muss man oft einen längeren Weg gehen mit den Menschen, um zum Erfolg zu kommen. Und in China gibt es auch nicht diesen Unterschied zwischen Geschäft und Privatleben. Also wenn ich mit jemandem Geschäfte mache, dann ist er auch mein Freund. Mit dem verbringe ich auch privat meine Zeit. Und das war ein ganz großer Unterschied zu Deutschland.
Wie sah dann die private Zeit aus? Sie beschreiben da ja einiges in Ihrem Buch, wo wir sagen würden, das können wir uns gar nicht vorstellen.
Ja, also mit den Freunden war es immer so, mittags trifft man sich zum Essen, abends auch nochmal und dann geht man abends in die Karaoke zum Feiern. Man ist kontinuierlich zusammen mit seinen Geschäftspartnern und lebt wirklich den Tag. Und dann in diesen Gesprächen baut man das Vertrauen auf und das ist auch so eine Art Eintrittskarte. Man guckt, okay, wer bist du, wo wohnst du, was für ein Auto fährst du, kannst du dir das leisten, ja oder nein? Wenn du dir das kannst, dann sind wir schon mal auf einer Wellenlänge und das heißt, du musst irgendwo Erfolg haben. daraus kommen dann die Gespräche für Geschäfte.
Sie beschreiben das jetzt ohne Exzesse. Exzesse gehören aber durchaus dazu.
Ja, ist eine andere Kultur. Also die Chinesen gehen gerne feiern, in der Karaoke wird viel getrunken, viele Frauen sind dort. Man fährt zu diesen Massageplätzen in der Stadt Dongguan. Dongguan ist ja bekannt als das Männerparadies. Also jeder Chinese oder jeder Asiate kennt diese Stadt.
Wie sieht's da aus?
Es ist riesig. Die Stadt ist, ich weiß nicht, wie viele zig Millionen Menschen dort leben, aber da gibt es so knapp 100.000 Fabriken und 100.000 Fabriken haben immer einen Boss und die haben Kunden. Das heißt, es gibt riesen Hotels, 5-Sterne-Hotels, Massageplätze, Saunen davon. Sowas kennen wir hier in Deutschland nicht. Das ist größer als Hamburg. Und dort wird gefeiert. Ja, da kommen die Leute hin, die Kunden aus der ganzen Welt und dort wird Entertainment geboten.
Robert Rother, wie erinnern Sie sich an die Situation 2011, als Sie von der chinesischen Polizei festgenommen wurden?
Also ich war gerade auf Deutschlandbesuch, habe die Meisterfeier von Borussia Dortmund mitgefeiert.
Da sind Sie großer Fan.
Genau, ja. Dann bin ich zurückgeflogen nach Hongkong, von Hongkong dann weiter nach China, nach Shenzhen. Und am Abend war eine Eröffnungsparty einer Bar, wo ich eingeladen bin und dort war ich. Und dann kam die Polizei auf mich drauf zu und hat gefragt, ob sie mich mal zum Gespräch mitnehmen könnten. Gut, und da hatte ich keine Wahl, da musste ich mitgehen. Und dann fing die Tortur an. Da war ich erstmal nur eingesperrt, habe mich warten lassen für, ich glaube, über 24 Stunden, bevor ich erstmal verhört worden bin. Und ich hatte einen Jetlag, ich war müde, aber nichtsdestotrotz musste ich da durchhalten mit denen.
Sie hatten ja schon häufiger Kontakt mit der chinesischen Polizei, das war für Sie nicht neu. Sie sind zum Beispiel auch mal beim Autofahren erwischt worden und hatten keinen chinesischen Führerschein. Was passierte da?
Ja, genau, das kam vor, da wurde ich dann angehalten von der Polizei. Dann haben wir ein paar Telefonanrufe gemacht bei uns im Netzwerk. Dann hat sich die Sache hinterher auch wieder geklärt. Also solche kleinen Vergehen, weil in unserem Freundeskreis Polizisten, Beamte, alle möglichen hochrangigen Leute dabei waren, kam man aus solchen Problemen immer gut raus.
Haben Sie sich selbst auch als korrupt empfunden in diesem Leben, was Sie dort geführt haben?
Nee, wir haben nur das gemacht, was die Chinesen auch machen. Also das, was dort unten Alltag ist.
Aber da ist Korruption natürlich auch
Korruption
Alltag.
Korruption ist Alltag in China, ja.
Sind Sie dahingehend abgestumpft, wenn Sie jetzt mit dieser Entfernung und der Erfahrung aus dem Gefängnis darauf gucken?
Ich sag mal, damals, wie gesagt, für uns war wichtig der finanzieller Erfolg und dass wir unsere Projekte erfolgreich durchgeführt haben. Und da haben wir das genauso gemacht, wie die Chinesen dort unten auch Geschäfte machen. Natürlich kann man das nicht mit der Sichtweise eines aus der westlichen Welt betrachten. Da unten gibt es ganz andere Regeln, als die es hier gibt. Wie wenn wir das Gesetz als Deutscher betrachten, haben wir eine ganz, ganz andere Auffassungsweise als die Chinesen davon.
Und Sie haben das Gesetz damals auch in Untersuchungshaft so ausgelegt, dass Sie dort relativ schnell wieder frei kämen. Passiert aber nicht. Wann wurde Ihnen das klar?
Also das Ganze hat ungefähr knapp 3 Jahre gedauert, bis ich mein Urteil erhalten habe. In dieser Zeit, die ersten 13 Monate, wurde ich nur verhört. Mein Anwalt hatte keine Einsicht in die Akten, das ist verboten. Ich durfte meinen Anwalt zwar treffen, aber da hatten wir nur Smalltalk, ansonsten nichts. Und erst später, als das vor Gericht ging, hat man erstmal gesehen, weshalb ich überhaupt angeklagt worden bin, Vertragsbetrug. Aber das Ganze war so verrückt im Prinzip, weil es gab gar keinen fairen Prozess. Wir wollten unsere Unschuld beweisen. Ich wollte sagen, dass ich damit nichts zu tun habe. Wir haben Verträge. Ich habe mit diesen Leuten nichts zu tun gehabt. Aber das zählt vor Gericht nicht. Man wird einfach abgefertigt.
Ihre Geschäftspartnerin und Partnerin Angelina wurde lebenslänglich verurteilt. Warum glauben Sie, hat sie dieses Urteil bekommen?
Weil sie Chinesin ist. Und wir haben beide nichts ausgesagt. Ich habe nicht gestanden, sie hat nicht gestanden. Man wollte mir auch lebenslang geben. Aber weil sie den Finger nicht auf mich gezeigt hat und ich auch nicht auf sie, wir sind dieser psychischen Folter, haben wir durchgestanden, damit wir nicht gestehen, wurde sie dann halt als Chinesin, musste sie den schwarzen Peter ziehen. Ja.
Können Sie mal den Alltag in der Zelle beschreiben? Sie waren ja einmal mehr als 3 Jahre in Untersuchungshaft und kamen dann noch in ein Gefängnis. Und da war der Alltag dann noch mal krasser. Inwiefern?
Genau, im chinesischen Gefängnis hat man gar keine Rechte mehr. Wir sind mit 18 Leuten, haben wir auf 19 Quadratmetern gelebt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Auf diesen 19 Quadratmetern waren 2 Plumpsklos. Da war ein Waschbecken, da hat man gegessen, geschlafen. Alles hat sich dort abgespielt. Also es gibt keine Privatsphäre. Es war auch nur ein großer Raum. Man wusste genau, wer auf die Toilette geht, nur anhand des Geruchs. Also man ist komplett nackt vor allem. Dann natürlich die Zwangsarbeit. Mindestens 9 Stunden pro Tag haben wir dort gearbeitet.
Was haben Sie gemacht?
Also wir haben sogenannte Hochfrequenztransformatoren gemacht. Das sind so Eisenringe, die mit Draht bespult worden sind. Dann hatten wir auch verschiedene Spielzeugautos zum Herstellen. Da war ein Logo drin von einem Sportwagenhersteller hier, ich glaube aus Stuttgart, ne? So ein Rennwagenhersteller und großer Kofferhersteller, die haben mit S anfangen, die haben da auch ihre Drehschlösser hergestellt. Ich darf die Namen jetzt nicht sagen, sonst kriege ich Probleme.
Ich glaube, man kann sie sich denken, ja.
Aber sowas haben wir mit den eigenen Augen gesehen und was dort hergestellt worden ist. Das ging bis zu 9 Stunden, also 9 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Wir mussten dann immer unsere Arbeitsziele erreichen. Wenn wir die nicht erreicht haben, dann hat man Bestrafung bekommen. Das heißt, man kein Geld, die 2 Euro Monatsgehalt, dann keine Telefonanruf nach Hause, kein Extraessen und bis hin ja, zur Folter, dass man auf diesen Eisenstuhl gesetzt worden ist und mit Elektroschocks und ja, allen möglichen Schlägen behandelt worden ist, um gefügig zu werden.
Robert Rother, wie oft haben Sie diesen Song Robbie Williams und Better Man in der Karaoke-Bar gesungen?
Das kann ich nicht wieder, das weiß ich nicht, aber es war fast täglich. Ja? Kommen alte Erinnerungen wieder hoch.
Welche Situation sehen Sie gerade vor sich?
Auch das erste Mal zum Beispiel, als ich Mitglied im Ferrari Owners Club geworden bin in Shenzhen beim ersten Abend. Da hat mich der Ferrari-Manager mit zu den Besitzern gebracht und die haben mich ganz komisch angeguckt. So, was macht denn der Weiße hier? Der hätte ja nichts zu suchen. Und dann hat ihm der Ferrari-Boss gesagt, okay, das ist der erste Westler, der sich einen Ferrari in China gekauft hat und ist jetzt Mitglied von uns. Und dann haben sich natürlich alle gefreut und ich konnte mich mit denen unterhalten. Viele haben Englisch gesprochen. Ja, und dann natürlich muss jeder auch singen, das ist ganz normal. Und da habe ich dann immer Robbie Williams gesungen, weil den kannten sie auch. Und das hat sich dann eingebürgert.
Und wir wollten darüber sprechen, Better Man singt da hier. Das wurde für Sie auch so etwas wie ein Mantra, dass Sie zu einem besseren Menschen werden wollten. Inwiefern haben Sie sich denn verändert?
Also das Leben vorher in der High Society war natürlich sehr oberflächlich mit den Leuten. Und wir hatten eine Zielsetzung, das war halt Geld zu verdienen. Darin waren wir sehr erfolgreich. Aber es gab weniger tiefgründigere Gespräche. Die Sache hat sich dann im Gefängnis komplett geändert, wenn man auf einmal nichts mehr hat, man einer ja, der Polizei hilflos ausgeliefert ist und dann kommt man mit den Mithäftlingen ins Gespräch, mit Leuten aus der ganzen Welt, von ja, Afrika, Nigeria, Pakistan, Palästina, Vietnam, Kolumbien und da macht man neue Beziehungen mit Menschen, man hat tiefgründige Gespräche und versucht erstmal herauszufinden, okay, wieso bist du hier, was hast du gemacht und woher kommst du, ja? Ich habe so jeden Menschen versucht, wie ein Buch zu sehen, der eine Geschichte zu erzählen hat, um zu verstehen, woher er dann kommt und was ihn dazu bewegt hat.
Im Gefängnis ist ja häufig davon die Rede, dass es dort eine Hierarchie gibt. Haben Sie das auch erlebt?
Ja, es gibt ganz klar eine Hierarchie. Das geht als erstes nach Hautfarbe. Welche Hautfarbe du bist, dazu gehörst du. Dann welche Religion du angehörst, das ist auch sehr wichtig. Aber bei mir, ich war zu Beginn der einzige Deutsche dort und ich war auch nicht wegen einem typischen Verbrechen dort. Bei mir ging es einfach nur ums Geld. Und da hatte ich einen ganz anderen Standpunkt. Also ich war mit allen offen. Ich habe mit den Chinesen Chinesisch gesprochen, mit den Kolumbianern auf Spanisch hinterher, was ich gelernt habe. Ich war überall Mitglied und willkommen, weil ich halt in dieser Hinsicht ein Außenseiter war.
Wie Sie das jetzt gerade mit einem Lächeln im Gesicht beschreiben, klingt es gar nicht so dramatisch, wie es aber doch vermutlich gewesen sein muss.
Doch, es gibt sehr dramatische Situationen. Man ist mit Leuten zusammen, die gemordet haben, die Menschen zerstückelt haben, mit Vergewaltigern. Also es gibt keine Gewaltentrennung. Man muss jeden Tag um seine Sicherheit bangen und gucken, wie man sich verhält und jeden mit einem gewissen Respekt behandeln, so damit man auch respektvoll behandelt wird. Also so wie ich dir, so du mir, ist eine der Mottos.
Sie haben vermutlich dann auch für sich selbst gefährliche Situationen erlebt.
Ja, ich bin mal in eine Bredouille mit einem Mongolen geraten, Batu. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwann hat der mich nicht mehr gemocht und hat versucht, mich unter Druck zu setzen ständig. Und dann habe ich Rat gesucht beim alten Freund von mir aus Palästina, dem Momen, und habe gefragt, Momen, du bist im Krieg groß geworden mit Israel und du hast mir erzählt, wie die Menschen in deinen Händen gestorben sind und was soll ich denn jetzt machen? Daraufhin hat er gesagt, Robert, du musst Stärke zeigen. Und als der Batu dann das nächste Mal kam und mich bedrängen wollte, bin ich aufgestanden und habe ihn mir gepackt und habe ihm ganz klar gesagt, dass das so nicht mehr geht. Und in der Sekunde hat er Angst gehabt. Und das hat jeder andere in der Zelle auch gesehen, dass er zurückgewichen ist, obwohl er fast 15 Zentimeter größer war als ich und wirklich stärker. Aber dieser Überraschungsmoment hat ihn doch sehr schockiert und es hat mir den Respekt gegeben, um wieder Ruhe zu haben.
Wie ging das dann weiter?
Danach hat uns natürlich die Polizei geholt und gefragt, was Sache war. Da habe ich dann meine Situation erklärt. Er hat mir dann noch gedroht, dass er mich ermorden möchte. Alles drum und dran, was die anderen Mithäftlinge gehört haben. Und kurzerhand hat die Polizei ihn dann in einen anderen Block verfrachtet und dann war er weg.
Die größte Angst im Gefängnis ist natürlich die vor Folter. Inwiefern haben Sie Folter erlebt?
Wir haben es gesehen. Also es gibt diesen berühmten Eisenstuhl im Gefängnis, den ich gerade schon mal erwähnt. Wer sich dem System querstellt, der wird auf diesen Stuhl gesetzt, da sind Hände und Füße dran gekettet. Man sitzt dort für 2 Wochen oder auch länger oder weniger, je nachdem, wie schwer das Vergehen ist. Die Sitzfläche ist nicht gerade, sondern da sind so kleine Spitzen drauf, damit sich das auch schön ins Gesäß reinbohrt. Und dann kommt die Folter mit dem Elektroschock. Das fängt erst langsam unten am Körper an. Dann entleeren sich die Gefäße, also man sitzt in seinen eigenen Fäkalien. Danach, je nachdem, wenn man sich immer noch nicht entschuldigt, dann wird, wir Gefangenen haben das genannt, das Gehirn frittiert. Dann wird dieser Elektroschockgerät genommen und an die Schläfe gehalten. Und danach ist diese Person nicht mehr die gleiche. Also wenn sie dann aufwacht, am nächsten Tag sie ist erstmal ohnmächtig, dann...
Das ist ein Mensch gebrochen.
Nicht nur gebrochen, auch der Körper ist kaputt. Man kann sich nicht mehr bewegen, alles ist langsamer, man kann nicht mehr sprechen, man denkt viel langsamer, also das Nervensystem ist kaputt. Und danach ist man nicht mehr reparierbar.
Was hat denn eigentlich Ihren Überlebenswillen im chinesischen Gefängnis am Leben erhalten?
Also der Glaube, ganz klar. Ich habe von der Bibel über den Koran, buddhistische Schriften, Hindu, Taoismus, alles gelesen und auch mich mit den Leuten befasst und mit denen gesprochen, mit denen ich zusammen war. Da hat man gemerkt, dass es eine höhere Kraft im Leben gibt als das, was wir denken. Also das, was wir glauben zu sein, ist nur ein ganz kleiner Auszug davon. Und die zweite Sache, ganz klar, ich möchte rauskommen und einigermaßen unbestanden sein, um die Geschichte zu erzählen. Das, was ich in meinem Buch geschrieben habe, ist eine Zeugenaussage und daran sollte man sich jetzt orientieren und gucken, wie bewerten wir denn China wirklich?
Wie bewerten wir denn China wirklich? Wie hat sich Ihr persönlicher Blick gewandelt?
Also als erstes muss man unterscheiden zwischen dem Chinesen an sich und der Regierung. Also der Chinese ist ein super lieber, freundlicher Mensch. Ich habe sehr gute Freunde und auch viel mit denen zusammen gemacht. Habe auch immer noch Kontakt zu vielen. Aber auf der anderen Seite hat man das Regime, das dort die Sache kontrolliert und die Macht an sich ergreift. Und da muss man sehr vorsichtig sein. Aber hier muss man auch ganz klar an die deutsche Regierung appellieren, was sie denn derzeit auch in Sachen mit den 5G-Netzen, Huawei, die chinesische Firma, macht. Das ist sehr fahrlässig.
Und was glauben Sie? Sie haben ja jetzt viel von der Kultur mitgenommen zu reagieren. Sie sagten, der westliche Blick, der ist ja auch oft gefährlich, wenn man gleich verurteilt. Also wie könnte man auch in Sachen Menschenrechte strategisch gut und klug vorgehen?
Als erstes ist es ganz klar, unsere Wirtschaft anzusprechen. Wir haben gewisse Gesetze in Deutschland und unter gewissen Normen, die wir produzieren. Und auf gleiche Art und Weise, wenn wir Waren aus China importieren, sollten wir darauf Acht geben, dass es auch unter ähnlichen oder gleichen Bedingungen hergestellt wird. Und nicht dort die Menschen ausbeuten, nur damit wir es hier, damit das Unternehmen es günstiger importieren kann. Da tragen die Unternehmen große Verantwortung. Aber wir selbst auch als Verbraucher sollten mal gucken, wo kaufe ich denn ein, bei welcher Firma und wie lassen die wirklich herstellen.
Sie haben ja eben Firmen genannt, wo Sie sagen, ja, die lassen auch in Zwangsarbeit in den Gefängnissen herstellen. Haben Sie sich mit diesen Firmen jetzt in Verbindung gesetzt?
Ja, ich habe mich mit 2 Firmen davon oder 3 genau in Verbindung gesetzt. Aber da wurde mir halt gesagt, dass sie das nicht tun und sollte ich das weiterhin behaupten, werde ich verklagt.
Was schlussfolgern Sie daraus?
Ich denke mal, da ist eine gewisse Verantwortungslosigkeit. Wenn ich Eigentümer dieser Firma wäre, würde ich mich fragen, okay, was hat denn der Herr Rother dort zu sagen? Was hat er denn erlebt, um die Sache mal auszuarbeiten? Aber von denen haben mich auch keiner persönlich kontaktiert, sondern es ging immer nur über Mittelmänner und keiner hat das Gespräch überhaupt gesucht. Weil oft sind die Probleme ja ganz einfach zu beheben, wenn sie denn wirklich wollen würden.
Aber dort will man ja offensichtlich nicht. Wir haben anfangs, Eingang der Sendung, auch über das Coronavirus gesprochen. Sie haben Kontakt zu den Menschen dort in China weiterhin. Was hören Sie von dort?
Also ich habe Kontakt noch ins Gefängnis durch Bekannten, deren Frauen sind draußen und die Männer sitzen im Gefängnis und die haben noch Telefonkontakt. Und ich weiß, dass die Lage derzeit schlecht ist oder sehr schlecht in den Gefängnissen. Es gibt keine Arbeit. Und wenn es keine Arbeit gibt, das ist sozusagen die Höchstbestrafung für die chinesische Regierung. Das heißt, die Wirtschaft ist sehr, sehr schlecht. Und es gibt auch Corona-Fälle in den Gefängnissen, dass dort ja die Situation sehr, sehr bedrohlich aussieht.
Und nachdem ein chinesischer Arzt das Coronavirus entdeckt hatte und davor gewarnt hat, gab es ja auch in chinesischen Netzwerken die Forderung nach mehr Meinungsfreiheit. Glauben Sie, dass da in Sachen Menschenrechte und Meinungsfreiheit auch eine Chance liegen kann?
Schwierig, weil ich glaube eher, dass die chinesische Regierung es blutig niederschlagen würde. Man sieht ja auch jetzt Städte wie Wuhan, die systematisch abgeriegelt worden sind. Klar, um das Virus zu unter Kontrolle zu halten, aber auch die Menschen. Und wer sich da querstellt, der wird aus dem Verkehr gezogen.
Merken Sie eine Veränderung unter den Menschen? Das ist doch vermutlich auch sehr emotional. Oder drängen da keine Emotionen nach draußen?
Schwierig, weil die Leute haben eher Angst momentan, weil keiner weiß genau, was die Sachlage denn ist. Und die Zahlen der Chinesen, denen kann man nicht vertrauen. Also ich habe noch nie ehrliche Zahlen von den Chinesen gesehen, im Gefängnis und auch in der Wirtschaft, auf die man sich wirklich verlassen kann. Also das, was wir erfahren, ist wohl nur die Spitze des Eisberges.
Wie steht es um die Wut der Menschen, die ja um das Regime wissen?
Die Wut bei den Menschen ist da, ganz klar. Wie sich das jetzt dort genau auswirkt, ist schwierig zu sagen, weil man komplett einer Propagandamaschine unterworfen ist und man nicht weiß in den Medien, was wahr und was falsch ist. Dort wird das sicherlich alles umgedreht und in Anführungszeichen vielleicht verharmlost. Und was die Menschen wirklich denken, ist schwierig, dass das an die Außenwelt zu kriegen.
Wie halten Sie weiterhin Kontakt?
Es gibt viele Internetmöglichkeiten, ja, Messenger-Applikationen oder ganz einfach Telefon, so sind wir in Kontakt.
Ende 2018 kamen Sie nach 7 Jahren und 7 Monaten frei aus dem chinesischen Gefängnis. Können Sie sich an die erste Nacht wieder in Freiheit erinnern? Wie war die?
Ja, die erste Nacht war sehr komisch, denn ich sollte im ganz normalen Bett schlafen, auf einer Matratze, und da konnte ich nicht schlafen, weil es alles so weich war. Da habe ich mich dann auf den Fußboden gelegt und dort geschlafen, denn wir haben nur auf Brettern gelegen und dort geschlafen, und das war dann ungewohnt.
Wie schlafen Sie heute?
Doch, jetzt wieder normal. Jetzt habe ich mich dran gewöhnt.
Was sind Ihre Pläne, um in einem Leben nach so langer Zeit im Gefängnis wieder anzukommen? Braucht es ja sicherlich auch eine ganze Zeit, oder?
Ja, es braucht eine Zeit, aber man hat auch einen ganz neuen Blickwinkel auf die Menschen, auf die Gesellschaft. Und da ist mir gerade bei der jüngeren Generation, zur Generation Z, die jetzt Anfang 20 sind, die das Leben nur mit dem Internet kennen, habe ich viele Sachen gesehen, die sind sehr talentiert, hochbegabt, aber bei denen fehlen oft gewisse Werte und gewisse Richtungen, wie sie sich bewegen sollen. Da sind sie sehr verloren. Und manches Mal auch, was den Respekt anderen Menschen anbelangt, da ist ein bisschen eine andere Denkweise, als wir sie haben und gelernt haben. Und hier habe ich jetzt angefangen, wieder ins Geschäft einzusteigen. Ich habe einen neuen Geschäftspartner, den Christian. Wir haben eine Firma in Hamburg aufgezogen und kann man mal gucken auf robertrother.com.
Das ist die Schleichwerbung an dieser Stelle, da piepen wir jetzt drüber. Aber was möchten Sie der jungen Generation mitgeben?
Werte vermitteln und diese Talente zu finden, zu fördern und zu verbinden, um mit der älteren Generation zusammenzukommen. Auch die ältere Generation, die Unternehmer, die haben oft Probleme, um zu gucken, wie erreiche ich denn die Jungen? Entweder als Talente, um sie für meine Firma zu bewerben, oder halt auch mein Unternehmen für die auszurichten.
Aber wie sieht das Geschäftsmodell aus? Sie stammen ja aus dem Investmentbanking-Bereich. Ja. Ist das wieder etwas, wo Sie einsteigen möchten?
Genau, wir suchen die Talente, wir fördern die, versuchen die zu vergolden, und dann werden wir selbst in diese Firmen investieren, um nachhaltige Geschäftsmodelle aufzubauen, die klar gewinnorientiert sind, aber wo Geld nicht der einzige Fokus ist, sondern wir wollen die Umwelt und die Menschheit, in der wir leben, besser machen. Das ist diese Werthaltigkeit dieser Unternehmen ist deutlich anders als das, was ich vorher gemacht habe.
Das klingt so, als hätten sich Ihre eigenen Werte auch verändert. Inwiefern?
Ja. Also Freundschaft, Loyalität und sich gegenseitig zu unterstützen, das sind Sachen, die einen ganz anderen Stellenwert haben als vorher. Denn diese Freundschaft oder ich würde mal sagen auch Familie, die man im Gefängnis kennengelernt hat, mit Leuten, die einem helfen, wenn es auch wirklich mal schlecht geht, und nicht nur sagen, ich helfe dir, wenn es dir gut geht, aber wenn man wirklich mal Hilfe braucht, dass man auch da ist und sich gegenseitig unterstützt. Das sind so gewisse Werte, die wir in der Gesellschaft hier doch sehr stark verloren haben und die im Gefängnis ganz anders dargelegt werden.
Wie beschreiben Sie denn den Robert Rother, den es vor der Zeit im Gefängnis gab?
Der war eher oberflächlich, und jetzt bin ich zur Menschlichkeit gekommen durch die Erfahrung.
Das heißt, Sie sind am Ende auch noch dankbar für die Zeit, die Sie im Gefängnis erlebt haben?
Dankbar ist jetzt ist ein harter Ausdruck, ja. Aber ich würde es so als eine Art Pilgrimsreise bezeichnen, die man gehen musste im Leben, die ich gehen musste. Andere gehen den Jakobsweg, ich bin diesen Gefängnisweg gegangen, um halt Klarheit im Kopf zu kriegen für das, was in einem steckt.
Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute.
Vielen Dank.
Eins gehört. SWR1.